Auf dem Weg nach Emmaus, nach Lukas 24, die Verse 13 bis 34. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten.
Worüber redet ihr?
Fragte Jesus.
Was beschäftigt euch denn so?
Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte:
Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat.
Was waren das für Ereignisse?
Fragte Jesus.
Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist,
sagten sie.
Er war ein Prophet, der von Gott und von dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit einer großen Vollmacht lehrte. Doch unser oberster Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tode verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel rettet und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen, und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten.
Darauf sagte Jesus zu ihnen:
Was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird?
Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Dorf, dem Ziel Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte, doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander:
War es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schriften auslegte?
Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen.
Amen. Glaubst du das, dass er tatsächlich auferstanden ist? Ist er dir erschienen? Ihr seid sehr zögerlich. Vielleicht ist das so an so einem grauen Morgen, wenn es regnet. Und ich dachte eben so beim Lesen, was heißt es denn, mit Jesus auf dem Weg zu sein? Das heißt auch immer wieder, kleine und größere Alltagswunder zu erleben. Und deswegen möchte ich gern mit euch teilen, gestern durften wir, Ida und ich, bei einer Hochzeit sein. Ich durfte unsere Großnichte trauen. Ein ganz besonderes Ereignis. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Freitag. Hässlich, kalt und es hat geregnet. Die Leute, die einen Garten haben, sagen, endlich regnet's. Was für ein Segen. Aber wenn du eine Hochzeit vor dir hast, ist das eigentlich das Grauen. Und gestern Morgen stehe ich auf und der Himmel ist blau, keine Wolke am Himmel. Und zwar den ganzen Tag herrliches Wetter. Und ich habe mich gefreut. Und als es heute Morgen wieder regnete, habe ich mich noch mehr gefreut. Weil das sind die kleinen Wunder, die wir erleben mit Jesus auf dem Weg. Und wenn wir ihm dafür die Ehre geben und sagen, danke Herr, danke, dass du uns segnest, auch in den ganz einfachen Dingen des Alltags. Wir erleben alle ganz unterschiedliche Lebenswege und Führungen Gottes. Und da gibt es Menschen, die von klein auf mit Jesus unterwegs sind. Ich bin sehr froh, dass ich solche Menschen kennen darf, solche Glaubensgeschwister, die schon im Elternhaus von Jesus gehört haben und die das eigentlich mit der Muttermilch aufgesogen haben und ihr ganzes Leben gar nichts anderes geglaubt haben. Es gibt Kinder, die schon ihre Eltern ansprechen auf Glaubensfragen, wo die Eltern noch gar nicht so weit sind wie die Kinder. Und dann gibt es die Bekehrungsgeschichten. Menschen, die irgendwo im Abgrund waren und dann Jesus kennenlernen und eine große Bekehrungsgeschichte eben persönlich erfahren. Und die dann auch erzählen oder aufschreiben können von Drogen, vom Gefängnis. Da gibt es dann ganz spektakuläre Sachen. Und manchmal fühlt sich dann diese erste Gruppe, die schon immer mit Jesus unterwegs waren, ein bisschen schwach im Glauben, weil sie sagen, sowas habe ich nie erlebt. Also es gibt beides. Und dazwischen gibt es ganz, ganz viele einfache Bekehrungsgeschichten. Und da gehört meine auch dazu. Gar nicht spektakulär. Am 2. Februar 1992, wisst ihr zufällig, was das für ein Tag war? Es war ein Sonntag. Ich war das zweite Mal in einer freikirchlichen Gemeinde. Und an diesem zweiten Sonntag bin ich eingeladen worden zum Mittagessen. Und danach habe ich mit einem jungen Mann, der recht einfach diese Geschichten von Jesus erzählen konnte, mit dem habe ich einen Spaziergang gemacht. Und auf diesem Spaziergang fragte mich, Stefan, willst du dein Leben mit Jesus in Ordnung bringen? Möchtest du dein Leben Jesus geben? Und ich habe gesagt, ja. Und seitdem bin ich Christ. Und ich habe mich dann taufen lassen. Dieser junge Mann, Ludwig, hieß er, der hat sich mit mir getroffen, mit mir so einen Glaubensgrundkurs gemacht. Ich war ein suchender junger Christ und ich habe vieles bei ihm gelernt. Später haben sich unsere Lebenswege verloren. Wir haben uns aus den Augen verloren. Aber er war sozusagen der Geburtshelfer in dieser Stunde an diesem 2. Februar 92. Und das Ding war bei mir, ich war ja katholisch aufgewachsen, dass ich dann der Meinung war, ich habe bis zum Januar 92 noch nie was gehört von Gott. Und jetzt habe ich von Jesus gehört und jetzt habe ich mich bekehrt und jetzt ist alles anders. Und ich musste dann in den Jahren darauf immer mehr mir eingestehen, das war doch gar nicht so. Sondern ich war ja schon lange auf der Suche. Und zwar oft ganz im Stillen. Ich habe, als so das Alter kam, wenn man nicht mehr so in die Kirche gehen möchte, dann habe ich abends versucht zu beten. Und das Einzige, was ich wusste, ich hatte so ein Ikonenbild mal bekommen zu meiner Firmung. Das hing in meinem Zimmer. Da habe ich mich davor gekniet und habe versucht, das Vaterunser zu beten. Und habe gemerkt im dritten Satz, ich bin schon in Gedanken ganz woanders. Dann habe ich wieder von vorne angefangen und wieder von vorne. Ich war einfach auf der Suche nach Frieden, nach Gott. Ich kannte ihn nicht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, habe ich wirklich nie was von Jesus gehört? Ich saß doch jahrelang auch in der Kirchenbank. Und ich will mir heute nicht mehr anmaßen, dass unser Pfarrer uns nie was von Jesus erzählt hat. Und wenn ich als Grundschüler Ecke stehen musste, dann wahrscheinlich deswegen, weil ich dem Pfarrer nicht zugehört habe im Religionsunterricht. Also nach und nach hat sich mein Bild von dieser Bekehrungsgeschichte auch ein Stück gewandelt, dass ich gemerkt habe, ich war ein Suchender. Ich bin das Jahr vor meiner Bekehrung am Karfreitag in die Kirche gegangen. Da ist kein Gottesdienst bei den Katholiken, sondern da ist eine stille Anbetung. Und ich bin einfach dorthin gegangen, weil ich in unserer Dorfkirche diesen Gott finden wollte. Ich habe ihn nicht gefunden. Aber in den darauffolgenden Monaten sind wir immer mehr Menschen begegnet, die mir von diesem Gott erzählt haben, bis an jenem 2. Februar dieser Ludwig mich fragte, Stefan, willst du dein Leben mit Jesus in Ordnung bringen? Und ich durfte sagen, ja, ich will. Und das war meine Bekehrung. Ein Suchender, der endlich angekommen ist bei seinem Herrn. Und ich glaube, wir haben ja eben diese Geschichte gehört, dieses Bild, das wir von diesen Emmaus-Jüngern hören, ihre Augen waren gehalten. Die waren da auf dem Weg. Und die waren ja auch schon vorher auf dem Weg mit Jesus, bevor Jesus gekreuzigt war, weil sie waren ja Jünger. Das heißt, sie waren mit in diesem größeren Jüngerkreis und haben erlebt, wie Jesus Wunder getan hat und wie er gepredigt hat. Und jetzt auf dem Weg nach Emmaus geht er mit ihnen und sie erkennen ihn aber nicht, weil ihre Augen gehalten waren. Sie waren wie blind. Und ähnlich verstehe ich das, als ich als junger Mensch auf der Suche nach Jesus war. Ich habe von ihm gehört, ich hätte ihn ja sehen können, aber meine Augen waren gehalten. Irgendwie war es noch nicht so weit. Heute sagt man oft so neudeutsch, das war noch nicht dran. Ich frage mich dann oft, ja, warum war es nicht dran? Es wäre ja immer dran. Und wahrscheinlich bleibt es ein Lebensgeheimnis, auf das ich keine Antwort finde. Warum hat es gedauert bis an diesen 2. Februar? Meine Augen waren eben noch gehalten. Ich finde mich wieder in dieser Geschichte der Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Sie haben miterlebt in Jerusalem, wie Jesus gekreuzigt wurde. Und so wie es auch den 12 ging und den Frauen, die dabei waren, ihre ganze Hoffnung, auf die sie sich gestützt hatten, war weg. Jesus war weg. Er ist gestorben. Sie mussten es miterleben. Und irgendwie ist ihre ganze Hoffnung zerbröckelt und diese zwei haben sich auf den Weg gemacht von Jerusalem, wahrscheinlich in ihr Heimatdorf Emmaus. Und man muss immer aufpassen, dass man die Geschichten der Bibel nicht überinterpretiert oder was hineinliest, was da nicht drinsteht. Aber ich finde es trotzdem ein bemerkenswertes Bild. Sie gingen weg von Jerusalem. Jerusalem war der Ort, an den die Menschen gegangen sind, die Gläubigen, um hinzupilgern, um Gott zu suchen. Diese Emmaus-Jünger sind weggegangen von Jerusalem. Die anderen waren noch dort, diese sind weggegangen. Und für mich so ein Bild, was auch die Traurigkeit dieser Geschichte untermauert, warum gehst du weg? Warum gehst du in die falsche Richtung? Und ich glaube, das kann ich mich auch für mich fragen in dieser Zeit, als ich auf der Suche war nach Gott, nach Frieden. Ich bin immer in die falsche Richtung gegangen. Klar bin ich da mal punktuell in die Kirche und habe mal gefragt. Aber so ein richtiges, offenes, sich mal vor Gott werfen und sagen, Herr, hier bin ich, das habe ich nie gemacht. Ich war eigentlich immer irgendwo auf dem Weg, aber in der anderen Richtung. Und ich glaube, an dieser Stelle ist dieses Bild tatsächlich interessant, weil am Ende der Geschichte, als ihnen die Augen aufgehen, haben wir eben gehört, drehten sie um und gingen zurück nach Jerusalem, zu den anderen, in die Gemeinschaft, zu den anderen Jüngern, um von denen zu hören, wir haben es schon längst begriffen, Jesus ist auferstanden. Also, auch das eine interessante Frage auf dem Weg nach Emmaus. Auf welchem Weg bist du gerade? Weg von dir selber, weg von Gott, weg von Jerusalem, vielleicht in die falsche Richtung? Traurigkeit hat ihr Herz erfüllt. Tiefe, tiefe Traurigkeit. Und es gibt Phasen im Leben, wo wir diese Traurigkeit verspüren. Und für mich bleibt das immer auch ein Spannungsfeld, auch wenn wir sonntags Gottesdienst feiern und wir singen dann, o herrlicher Tag, o fröhlicher Tag. Und ich weiß, es sitzen auch Geschwister im Gottesdienst, die erleben das heute gerade so nicht. Die sind voll Traurigkeit. Und die Emmaus-Jünger waren nicht nur traurig, sondern sie waren auch hoffnungslos. Wie ich schon sagte, ihre Hoffnung war zerbrochen, zerbröckelt. Wir hatten gehofft, sagen sie zu Jesus, er werde kommen und uns erlösen. Wir hatten gehofft, aber jetzt, vielleicht haben wir aufs falsche Pferd gesetzt, ein falscher Messias, da waren schon viele, die gesagt hatten, sie können uns von den Römern befreien. Auf was setzt du deine Hoffnung? Und sie waren verunsichert. Diese Frage, was ist dran? Ich kenne Menschen, die für sich an einem Punkt im Leben stehen, wo sie sagen, ich muss mich neu sortieren. Ich frage mich gerade, was dran ist. Beruflich, familiär, vielleicht auch in Glaubensfragen. Und ich glaube, es sind Segensmomente. Auch wenn sich Traurigkeit nicht schön anfühlt, wenn Hoffnungslosigkeit existenziell bedrohlich scheint oder eben diese Lebensfragen, diese Fragen nach Weichen, soll ich links oder rechts gehen, nicht immer schön sind. Aber es können Segenszeiten sein. Denn, und das lehrt uns ja die Geschichte hier, auf dem Weg nach Emmaus gibt es einen, der dabei ist. Und das ist Jesus. Und ich möchte euch Mut machen, auch heute, wenn du selber oder du kennst Menschen, die gerade auf so einem Weg sind, zu vertrauen, dass Jesus dabei ist, dass Jesus mit mir oder mit ihnen geht auf diesem Weg. Und ich habe auch gedacht in dieser Geschichte von den Emmaus-Jüngern, vielleicht sind sie auch so ein Stück Spiegel unserer Gesellschaft. Diese Hoffnungslosigkeit, diese Zerrissenheit. Gestern auf dieser Hochzeitsgesellschaft, da gab es junge Leute, die brennen für Jesus. Die haben die Trauung mitgestaltet. Das ist so schön zu sehen, wenn auch in der eigenen Familie junge Leute sind, die einfach Musik machen, Lobpreis, weil sie Jesus lieben. Und dann gibt es aber auch andere in dieser Hochzeitsgesellschaft, die Suchende sind. Da gibt es andere, die seit Jahrzehnten von Gott wissen und vielleicht sogar in ihrem Inneren denken, sie sind Christ, aber ich kann ja nicht in ihr Herz reinschauen, zum Glück. Aber du merkst an ihrem Leben, sie sind nicht fest, sie stehen nicht auf diesem Fundament, sie sind nicht wirklich mit Jesus unterwegs im Alltag. Und dann gab es da leider auch in dieser Hochzeitsgesellschaft die, von denen du von Weitem siehst, dass sie zu diesem Teil der Gesellschaft gehören, die eigentlich ohne Gott durchs Leben gehen, ohne Hoffnung. Bis hin zu dem engen Angehörigen des Bräutigams, der gesagt hat, ich gehe nicht in die Kirche. Und der wirklich die Trauung vor der Kirche abgewartet hat. Spiegel unserer Gesellschaft. Menschen sehen die Ereignisse. Siehst du nicht, hast du nicht gehört, wie viel hören und sehen Menschen heute? Aber sie können es nicht deuten, weil ihnen die Erkenntnis fehlt, weil ihnen der Glaube fehlt, weil ihnen die Ausrichtung fehlt. Und deshalb bin ich überzeugt, ist so viel Angst in unserer Gesellschaft, so viel Bodenlosigkeit, so viel Abgründe, weil Menschen nicht verstehen, wo das Heil ist, wo der Friede wirklich ist, wo die Erlösung wirklich ist. Wie viele reden sogar mit Fahnen auf der Straße vom christlichen Abendland, weil sie die loswerden wollen, die von woanders kommen, aber verstehen selbst eigentlich nichts vom christlichen Abendland. Wie oft ist dieses christliche Abendland auf Transparenten nur ein Schein, eine hohle Phrase, ohne selbst etwas zu begreifen, was es denn heißt, Christ zu sein. Und dann, die Geschichte endet ja nicht hier, in dieser Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit, dann kommt Jesus. Er kommt. Er ist da. Unscheinbar, leise, so wie Anke, die oft einfach nur von Gott erzählt, weil es manchmal viel Kraft kostet, wirklich zu sagen, nee, Jesus ist es wirklich, Jesus Christus, ja, der in diese Welt gekommen ist. Und die Menschen verstehen es nicht und wir denken, Mensch, wie kann ich es ihnen so erklären, dass sie es verstehen? Jesus kommt leise. Jesus kommt selten mit dem Erdbeben. Oft unscheinbar, aber ins Gespräch. Ich habe mich an ein altes Glaubenslied erinnert. Da heißt es, Jesus sought me when a stranger wandering from the fold of God. Als ich einst dich noch nicht kannte, heißt es da im Deutschen, war ich blind in meinem Sinn. Also als ich von der Herde weggegangen bin. Da suchtest du mich den Verirrten. Glaubst, gabst dein Blut und Leben hin. He to rescue me, heißt es da im englischen Original. Er ist gekommen, um mich zu retten. Dieser Jesus kommt leise ins Leben, aber er kommt als Retter. Er kommt als der Heilsanker. Und dann entwickelt sich in dieser Geschichte ein Spannungsbogen. Jesus geht mit ihnen. Wir wissen nicht, wann er auf ihren Weg gekommen ist, ob es eine Stunde war oder zwei, wie lange er mit ihnen auf dem Weg war. Er hört ihnen zu, er legt ihnen die prophetischen Schriften aus dem Alten Testament aus und du fragst dich, wenn du das liest, sagst, hey, wann begreifen die das jetzt endlich mal? Da kommt Jesus und erklärt die ganzen prophetischen Schriften. Das musst du doch mal begreifen. Und sie verstehen es nicht. Vielleicht denkt mancher gerade an seinen Sohn, seine Tochter, seinen Bruder, Verwandte, Bekannte, Freunde. Du fragst dich, hey, wann begreift das endlich? Und dann kommt etwas ganz Entscheidendes. Die Emmaus-Jünger sagen nicht irgendwann, danke fürs freundliche Erklären. Okay, diesen Flyer nehme ich mit, damit ich ihn im nächsten Abfalleimer versenken kann. Sondern sie sagen, verstehen du man zwar nicht, aber Herr, bleibe bei uns. Es will Abend werden. Der Tag hat sich schon geneigt, heißt es da im schönen Lutherdeutsch. Und das ist eigentlich der Schlüsselsatz. Sie bitten ihn, bleibe die Nacht bei uns. Wir sind hoffnungslos, wir sind voll Traurigkeit, wir verstehen nicht, was du sagst, aber bleib bei uns. Was für ein Schlüsselsatz. Er hat uns eins der schönsten Kirchen oder christlichen Lieder eingebracht. Abide with me, bleibe bei uns, Herr. Abide with me, fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fall and comforts flee, help of the helplessness, abide with me. Du Hilfe der Hilflosen, du Retter der Unerretteten, du Herr, bleib bei mir. Was für ein Schlüsselsatz. Und ich glaube, wenn ich zurückschaue auf die letzten 30 Jahre, ich glaube, genau das war der Schlüssel. Ich habe ihn nicht erkannt. Denn ich erinnere mich, am Jahreswechsel 91-92, ich war ein junger Kerl, fast 20 Jahre, da stand ich mit meinen Eltern draußen, als die Silvesterraketen hochgingen und auf einmal musste ich weggehen, ich musste weinen, ich habe bitter geweint über die Welt, über das Leid, über diese wankende Welt. Ich habe nicht verstanden, warum. Ich war erschüttert als junger Mann. Ich habe das niemand gezeigt. Alle haben sich gefreut rundherum, frohes neues Jahr gewünscht. Und ich war erschüttert, weil in mir drin diese Hoffnungslosigkeit war. Und ich glaube, das Entscheidende war, dass ich dieses Herr bleibe bei mir, ohne es zu verstehen, in mir drin geseufzt habe. Ich bin dran geblieben. Ich bin ein Suchender geblieben, bis endlich dieser Ludwig kam am 2. Februar. Dieses Seufzen, diese Bitte hört Jesus. Und ich wünsche dir, wenn du es in dir spürst, dass da drin was nicht so im Lot ist, wie es sein sollte, bleib dran, denn er bleibt. Er bleibt. Wenn du ihn einlädst und sagst, Herr, bleibe bei mir, bleibe bei uns. Das ist dunkel draußen und in mir drin. Er bleibt. Und er ging mit ihnen hinein und setzte sich mit ihnen zu Tisch und aß mit ihnen. Gott will Gemeinschaft mit uns haben und er tut das, wenn wir auf der Suche sind. Und jetzt kommt dieser entscheidende Moment, in dem Augenblick, wo er das Brot mit ihnen bricht, erkennen sie auf einmal Jesus. Er tut's, wie er es immer getan hat. Auf einmal geht dieser Vorhang von ihren Augen weg. Auf einmal am 2. Februar 92 konnte ich sagen, ja, Jesus, jetzt verstehe ich, du bist es, an dich will ich glauben. Und so ging es den Emmaus-Jüngern. Sie erkennen den Auferstandenen im Abendmahl, im Brotbrechen. Und ihr Lieben, das ist das Entscheidende, diesen Auferstandenen zu begegnen. Zu begreifen, du, Jesus, bist der Auferstandene. Das mit Gott und mit wir sind alle gleich und mit droben überm Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen. Das mag alles sein, aber das Entscheidende ist, Jesus Christus, der auferstandene Herr, will mir jetzt hier in diesem Augenblick begegnen. Und das haben sie begriffen in diesem Haus, in diesem Zimmer dort in Emmaus. Und da findet ihre Veränderung statt. Sie begegnen dem Auferstandenen. Es gibt in der Offenbarung des Johannes ein Bild, wo Johannes in den offenen Himmel schaut. Und dort sieht man ein Buch, innen und außen beschrieben. Aber dieses Buch hat 7 Siegel. Und der ganze Himmel seufzt und sagt, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen, dieses Siegel zu brechen? Und dann fällt der Blick auf das Lamm, auf Jesus. Und dann heißt es, würdig ist das Lamm. Und dieses Buch, innen und außen beschrieben, ist dieses Bild dafür, die Jünger waren gehalten, sie haben ihn nicht verstanden. Sie haben zwar die Schriften gelesen, sie haben zwar gehört, aber der Auferstandene, das Lamm Gottes, das gestorben und auferstanden ist, musste kommen, um diesen Schleier wegzutun, um dieses Siegel zu brechen, damit sie auf einmal verstanden, dass von ihm geschrieben war, dass es um ihn geht, um Jesus. Und jetzt zum Schluss kommt diese Frage, die sie sich stellen, Mensch, jetzt begreifen wir, war es uns nicht auf einmal warm ums Herz, als er mit uns gesprochen hat? Haben wir hier drin nicht was gespürt, als er auf einmal uns begleitet hat auf dem Weg? Und dieses Bild habe ich mitgenommen, auch als ein Bild darauf, dass Glauben oder das Erkennen des Auferstandenen auch etwas damit zu tun hat, dass es warm wird in meinem Herzen, dass sich da drin was bewegt, dass da drin was weich wird. Im Alten Testament heißt es immer, ein steinernes Herz nimmt er ihnen weg und gibt ihnen ein fleischernes. Das Herz ist ein Muskel und wenn dieser Muskel aufgrund von Arteriosklerose und Verfettung, wenn der starr wird, ja, dann kommt es nicht mehr zu einem gesunden Herz-Kreislauf-System. Und das Ende ist ein starres Herz, was den Infarkt und vielleicht den Herztod bringt. Und dieses Bild nutzt der Prophet im Alten Testament, das steinerne Herz wegnehmen, ein fleischernes Herz geben, ein Herz, das plötzlich empfinden kann, das plötzlich weinen kann, wenn harte Männer plötzlich weinen, wo plötzlich aus Unfriede Friede wird, aus Hass Versöhnung wird. Brannte nicht unser Herz? Ist es uns nicht warm geworden ums Herz? Und manchmal neigen wir dazu, dass wir sagen, ja, Glaube ist ja nicht nur Gefühlsduselei, aber Glaube heißt eben auch, Gefühl zu empfinden. Weil Glaube heißt Vertrauen und Vertrauen hat etwas mit Urgefühl zu tun. Nicht nur hier, sondern eben auch hier. Zu spüren, zu fühlen, brannte nicht unser Herz? Wie geht es dir, wenn du von Jesus hörst? Wird es dir warm ums Herz? Oder sagst du immer wieder die ollen Kamellen? Ich frage zum Schluss zwei Fragen, die du gerne mit nach Hause nehmen darfst. Kennst du diese Begegnung auf dem Weg nach Emmaus? Und wenn nicht, dann bleib dran. Lad ihn ein. Sag, Herr, bleib bei mir. Komm in mein Haus. Ich möchte gern mit dir Gemeinschaft haben. Oder die zweite Frage, kennst du Menschen, die auf diesem Weg sind? Denn damit verbindet sich ein Auftrag. Denn ich glaube, wir sind Berufene, um Menschen auf ihrem Weg nach Emmaus zu begegnen. Denn Jesus sagt ja, wir sollen das Licht der Welt sein und das Salz der Erde. Wir dürfen die sein heute, die Geburtshelfer werden für andere, die vielleicht sagen, ich erklär's dir mal. Es geht um Jesus, um den Auferstandenen. Ich wünsche uns, dass wir diesen Auftrag erkennen, weil mir hilft das immer wieder rauszukommen aus dem, ich muss mich zermartern, dass 90% nichts wissen wollen. Und manchmal muss Gott mich ein Stück freisprechen, zu sagen, Stefan, das ist nicht deine Bürde. Die Last darfst du ablegen. Da kümmere ich mich drum. Aber diese paar Prozent um uns herum, die eigentlich auf der Suche sind, die heimlich an Karfreitag sich in die Kirche setzen, oder wie heute die vielen Ukrainer, die ich gesehen habe, die mit ihren Körbchen Brot in die Trinitatiskirche gegangen sind, mit der Zigarette im Mund, wo du von Weitem siehst, die gehen sonst nicht sonntags dorthin. Aber heute, weil Pascha ist, Ostern, gehen sie dorthin, um ihr Brot weinen zu lassen. Um die geht's. Die sind auf dem Weg nach Emmaus. Und denen dürfen wir begegnen. Das wünsche ich uns, dass wir darin immer auch wieder Segensmomente erleben. Vielleicht die sind, die am Ende, so wie damals der Ludwig, sich freuen dürfen, weil einer sagt, ja, ich will mit Jesus leben. Amen. Danke, Jesus, dass du nie aufgibst, uns zu suchen. Und da, wo wir denken, du bist ganz weit weg, da bist du längst mit uns auf dem Weg. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir, die wir hier sitzen und noch ganz viele andere drumherum, dieses Abide with me, Herr, bleib bei mir, dass wir das aussprechen können, tief in unserem Herzen. Uns danach sehnen, dass du in unserem Leben bist. Und ich bitte dich, Herr, lass unser Herz immer wieder dahingehend auch warm werden, wenn wir über dich reden, wenn wir zu dir beten, wenn wir dein Wort lesen. Herr, ich danke dir so sehr für diese Geschichte der Emmaus-Jünger, dass es auch deine Geschichte mit uns heute ist. Und so segne uns und begegne uns. Amen.